Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Ja, ich sage immer noch Biblecast und nicht Bibelcast, denn das klingt doof. Simon, hallo. Einen wunderschönen guten Montagmorgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja. Deine Augen leuchten heute übrigens besonders blau in dem Scheinwerferlicht deiner Monitore.
Das liegt an meiner Käppi. Weißt du, komplementär und so.
Oder auch an deinem Pullover.
Das kann sein, aber meine Käppi, also das ist der Versuch gewesen, eine Käppi zu finden, die purpurfarben ist. Ja, also diese Farbe, die anglikanische Bischöfe tragen als Hemdfarbe.
Ah, du bist jetzt sozusagen, bist du konvertiert oder was?
Nee, ich bin Bischof. Ist doch klar, ist die andere Option. Ja, also eine Extravaganz leiste ich mir dieses Mal. Tatsächlich, ich habe ja einen Gutschein bekommen von Freunden, die mir jetzt zum Examen einen Gutschein für ein Kolarhemd geschenkt haben. Ja. Also für alle, die sich jetzt gerade nicht dran erinnern, dieses mit dem weißen Einsatz da unterm Hals, wo man immer dran erkennt, dass das jemand ist, der irgendwie eine Amtsperson ist. Ja, und ich finde, sowas muss ja ironisch gebrochen werden und deswegen habe ich mir meinen kleinen Traum erfüllt sozusagen davon und habe eine Käppi gefunden in der liturgischen Farbe Purpur, die Bußfarbe, und daraufhin mal den Schneider meines Vertrauens gefragt, ob der in dieser Farbe auch ein Kolarhemd für mich machen könnte, sodass ich quasi die perfekte Kombination aus Amtsperson und, ja, weiß ich nicht, Eimsbüttler oder so
abbilden. Du bist halt ein Hamburger Pfarrer des 21. Jahrhunderts.
Ja? Genau, genau.
Erfüllst damit ja auch alle Klischees, ne? Also im positiven Sinne und auch im anderen Sinne.
Ja? Danke, danke.
Ja, du hast den Schneider deines Vertrauens, ja?
Na klar.
So spricht die Oberschicht.
Ja, ja, ja. Ich wollte nicht Eggert in Hamburg sagen, aber das kannst du auch hingehen.
Na, ist gut.
Okay. Ja, ich bin gespannt. Ich kann es kaum abwarten. Ja, jetzt, wo wir aufnehmen, ist es noch ein paar Tage hin, aber wahrscheinlich werde ich das schon, wenn die Folge rauskommt oder spätestens bei der nächsten, in den Händen halten. Oh, wie aufregend.
Ja, mega krass. Wirst du dann endlich im Anzug oder im Talar mit
einem
krassen Purpurhemd und den ganzen Kram
aufnehmen? Nee, das passt ja nicht zusammen. Unter dem Talar trage ich so ein Hemd wie der Landesbischof, weißt du, so mit verblendeter Knopfleiste und so. Das ist total witzig, mit was für Klamotten man sich auf einmal auseinandersetzt, wenn man hier Pfarrer wird. Ja, ich versuche es zu gestalten, sagen wir es so.
Krass skurril.
Ja, ich bin skurril. Neuerdings ist es mein Job, skurril zu sein.
Ja.
So, Prost, Simon.
Oh ja, ich habe heute nur einen Kaffee da. Aber ich dachte mal...
Du machst ja kein Geräusch, ne? Wir hören mal genau hin.
Warte.
Das ist nicht das Brunnen des Kaffees. Apropos Hamburg, ne? Ich habe mir mal hier so ein Ratsherrn New Era Pilsener Pfeffersack in die Hand genommen. Also jetzt hier keine Produktplatzierung und so, aber es ist schon richtig würzig. Also es schmeckt schon eigentlich fast wie so ein Gewürzkuchen. Eigentlich nicht so ganz mein Fall, aber als Bier spannend, sage ich mal.
Aber was steht denn da? Hat das auch einen fancy Spruch so?
Nee, also da steht drauf was, also doch. es gibt immer einen Spruch auf jeder Ratsherrnflasche. Und der heißt in diesem Fall, hier kommt das Pilz, das Pfeffer hat. Das schmeckt sogar dem Pfeffersack.
Fantastisch.
Ja, Pfeffersäcke kennst du, ne? Als alter Hamburg-Experte.
Ja, der Pfeffersack, das ist ja gemeinhin bekannt. Das ist der Pförtner, der damals immer beim Elbtunnel an der Tür stand und die Leute nur gegen Pfeffer reingelassen hat. Genau. Also es war ja auch damals, quasi in Hamburg, weiß ja jeder, Pfeffer eine Mangelware, wurde quasi zur Tauschware und der Mann, der damals noch keinen Namen hatte, ich nenne ihn jetzt mal Günther.
Also Herr Pfeffersack wurde er dann ja
genannt. Ach so, ja, der wurde dann Pfeffersack genannt, Herr Pfeffersack.
Genau. Liebevoll. Der hat auch immer gerufen Hummel, Hummel und dann haben die Leute geantwortet Moos, Moos und ihm den Pfeffer gegeben.
So sieht's aus.
Ja.
Also das kann man auch auf Wikipedia nachlesen.
Das ist gewisslich wahr. Genau, ja. Wenn Wikipedia nicht gerade wieder geschwärzte Seiten hat, weil dieses bescheuerte Upload-Filter-Gesetz da immer noch von Leuten, die sich richtig gut auskennen, die glauben, dass diese ganzen Killerspiele, so wie Fortnite und so, dazu führen. Naja, okay, ich brech den Satz ab. Es tut weh.
Also, sind wir bei meinem Thema, wo mir gerade diese Wurst in den Mund gesteckt hat.
Na klar, erzähl, wo du die Wurst im Mund hast.
Ja, beim Thema Digitalisierung, ne? Jetzt kann ich ja mal damit mit der Sprache rausrücken, mit Wurst im Mund. Am 25.04. ist es soweit, dass ein neuer Podcast das Licht der digitalen Welt erblickt. Der Podcast Digital Mystery, weil Englisch cool ist, Digital Mystery, ja, wird dann das Licht der Welt erblicken. Und dann geht es rund mit dem Thema Digitalisierung, habe ich mich schon länger beschäftigt. Und jetzt wird es Zeit, das mit spannenden Leuten zu tun. Und ich habe da ein paar Gespräche geführt und werde noch ein paar Gespräche führen, die ziemlich spannend waren, finde ich, für das Thema Digitalisierung und Kirche. Ja, das Neuland sozusagen zu entdecken und so ein bisschen auszuloten, was sind so die Herausforderungen und die Chancen, die da drin liegen. Und das jetzt mal abseits des kirchlichen Mainstreams. Ja, jetzt mal nicht hier in irgendwelchen Kammern, in denen das diskutiert wird oder auf der Synode, sondern jetzt mal einfach mit Leuten aus der Praxis. Kann ich jetzt mal zugeben. 25.04. digitalmystery.de müsst ihr dann reinklicken.
Boah, krass. Ich bin selber total gespannt. Das will ich gerne hören. Ja, also das werde ich ja dann auch hören. Ich werde der Erste sein. Ja, ich werde auch in jedem Kommentar Erster schreiben. 25.04.
Dann behaupte ich jetzt mal so. Ich hoffe, ich bin bis dahin fertig. Ich habe ja noch nie einen Podcast alleine gemacht. Es ist total ungewöhnlich. Und in der ersten Folge werde ich auch ein bisschen was erzählen so zu dem Thema. Und es ist schon komisch, sich vorzustellen oder sowas aufzunehmen, ja, wo man dann vor sich her redet, ohne dass es langweilig wird. Aber das wird super.
Ich freue mich. Ja? Lukas, wenn wir hier schon hier eine digitale Bombe nach der anderen platzen lassen, jetzt.
Ja.
Ihr kennt ja die Volksbibel, Leute da draußen, ne?
Moment mal, das haben wir aber jetzt nicht abgesprochen.
Ja, aber ich glaube, das ist jetzt geil. Also weißt du, jetzt ist heute ist einfach so eine Release-Folge.
Okay, ja, ich merke deine Begeisterung. Ich beiß einfach nur mal von meiner Wurst ab und halt die Klappe.
Ja, also Leute da draußen, ihr kennt doch die Volksbibel, ne? Hier mit dem Martin Dreier und krasses Konglomerat aus Leuten, die die Bibel machen, in hip und jung. Und da haben Lukas und ich uns auch mal überlegt, also es gibt ja die Bibel dann durch Reiher, ne, in Hip und Jung, und dann gibt's ja das Plastikschwert von der Hoffnung für alle, und es gibt Kinderbibeln, und dann gibt es schlechte Übersetzungen wie die Luther 2017. Ja, und da dachten wir, ey, da machen wir mit, ja, und nutzen quasi unsere Expertise, um etwas dazu beizutragen. Und deswegen wird es eine Bibel geben von offenbartcast.de.
Naja, das ist doch mal ein bisschen übertrieben, Simon.
Ja, also wir fangen Bibel mal an. Wir fangen mal von Anfang an. Ja? Mit dem Markus-Evangelium.
Das ist fast eine Überraschung, oder?
Geil, oder? Also jetzt möchte ich gerne, also scheiße, jetzt hört man noch keinen Applaus. Ne? Jetzt sitzen wir hier so zu zweit, Lukas, und die Leute flippen jetzt völlig aus und überall springen die Leute in der Bahn auf.
Naja, ich weiß nicht, ob alle aufspringen, ja, oder sich so denken, na toll, jetzt kommt das, was die Jungs hier seit Monaten ins Mikro labern, als Buch raus oder was. Aber ja, ungefähr so wird es sein. Ne? Also es gibt ja sonst so Kinderbibeln, wo die Bibelgeschichten auch ein bisschen anders geschrieben sind, als sie in irgendwelchen Originalen stehen, und ungefähr genau das haben wir jetzt vor. Nur halt in unserer Sprache.
Ja, offenbartig
quasi. Bärtig halt. Bärtige Sprache.
Und ihr könnt euch sicher sein, alle werden Bärte tragen. Das ist toll.
Ja, also wir haben da so ein Joint Venture mit Kees de Kort. Nee, na okay, das war jetzt Quatsch. Aber Illustrationen. Ja. Ist quasi der nächste Schritt. Erstmal gibt es natürlich ein digitales Buch, und ob wir es dann veröffentlichen können, müssen wir dann mal davon abhängig machen, was wir da an Support bekommen. Vielleicht machen wir auch nochmal eine eigene Steady-Seite dafür oder so.
Oder genau, oder so eine Crowdfunding-Kampagne, um das sozusagen nochmal ein bisschen zu pushen. Aber der Plan ist so Sommer, Ende Sommer, spätestens. Ja, seid gespannt, und ey, ihr könnt ja auch schon mal ein bisschen was dazu posten, was ihr so darüber denkt. Dann seid ihr vielleicht Teil davon. Ja, man weiß es ja nicht.
Ja, vielleicht super. Können wir es sogar so interaktiv machen. Da müssen wir auch nochmal drüber nachdenken. Vielleicht kann man so Kommentare und so dran posten an die Seiten. Ja. Hey, wir machen quasi so wie diese Bibel-App da von Live Church.
Und ich stelle mir schon richtig vor, wie wir in Kirchen vorgelesen werden von der Jugend und den ganz Alten.
Und, die und alle regen sich darüber auf. Ja? So kannst du es doch nicht sagen.
Also ich bin ja überzeugt von uns. Ich würde sagen, erstmal das. Leute, das können wir erstmal alle sacken lassen. Ja, Jones, spiel den esoterisch sampligen Sample ein. Ja? Ja. Denn ich lese aus der Bibel vor.
Markus 14, die Verse 17 bis 21.
Und am Abend kam er mit den Zwölfen. Und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Da wurden sie traurig und sagten zu ihm, einer nach dem anderen, bin ich's? Er aber sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht. Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht, weh aber dem Menschen, durch den er Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre.
Bam, Simon. Und was machst du jetzt mit deiner Judas-Nummer?
Ja, jetzt haben wir Judas letzte Woche schon gerettet. Vorletzte Woche gerettet.
Ja. Jetzt stürzt er sich wieder ins Verderben.
Ich würde sagen, ja, schön Judas. Ja,
toll.
Doppelfehler. Ach. Ja, ist schon ein schwerer Fall. Das wusste Jesus auch schon, das wissen wir jetzt auch.
Okay, also das Drama nimmt seinen Lauf. Ja. Also letzte Woche ist Magenta. Ich habe immer Neon-Gelb gedacht. Ich dachte immer, was ist Magenta-Gelb? Aber gut, offensichtlich Magenta und Gelb, wenn man ein Bild anguckt. Der Magenta-Gelbe Wasserträger rusht da durch die Gegend in seiner Unterhose mit Amerika-Logo oder was das da war. Ja. Und die Boys laufen hinterher und kommen zu dem Haus, wo sie sagen, was der Meister ihnen aufgetragen hat. Ja, wo ist die Herberge für mich, in der ich das Passahlamm essen kann mit meinen Jüngern? Und genauso ist es geschehen. Sie bekamen einen großen Saal gezeigt, der schön ausgelegt und vorbereitet war. Was haben sie gemacht mit dem Rest des Tages? Sie bereiteten das Passahlamm. Jo, und am Abend geht's jetzt weiter. Da kam er, Jesus, mit den Zwölfen. Also, vielleicht erstmal, es müssen gar nicht zwei seiner zwölf Jünger gewesen sein, die jetzt losgegangen sind, sondern es sind offensichtlich andere Jünger, ja? Weil jetzt kommen die zwölf dazu. Die haben es nicht selber vorbereitet. Jesus hat es von anderen Leuten vorbereiten lassen. Daran sieht man mal wieder, es sind mehrere Leute unterwegs mit Jesus. Als nur die zwölf. Es sind viele Jünger.
Jetzt musst du mich mal kurz aufklären, wie meinst du das?
Na, also, wenn das heißt, die Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es und bereiteten das Passahlamm und am Abend kamen mit den Zwölfen, dann sind die Jünger entweder schnell zu Jesus zurückgerannt und dann mit ihm wiedergekommen oder... Ja, wie haben eigentlich Jesus und die Zwölf dann den Weg gefunden? Musste der Wasserträger nochmal durchlatschen.
Ja, also nehmen wir mal an, das stimmt, was du sagst, dann macht ja Markus die maximierte Verwirrung auf.
Ja.
Ist das sein Plan, ja?
Wieso? Es gibt im Markus-Evangelium ja ganz offensichtlich auch noch mindestens 72 Jünger, die unterwegs sind. Also es gibt eine ganze Menge Jünger.
Ja, warum? Also wenn wir es genau nehmen, dann sind ja auch nur zwei Jünger unterwegs in der Stadt, um halbnackte Cowboys mit Sirenen auf dem Kopf zu finden.
Genau.
Das heißt, es sind noch 10 übrig, ja, aber...
Aber wenn Jesus mit den Zwölfen kommt, also es gibt in der, ich habe das ja für mein Examen mal alles gelesen, ne? Es gibt in der Forschung kurze Debatte darüber und am Ende sagt man, ist eigentlich egal. es ist möglich, dass es extra Jünger waren, die dort unterwegs waren. Und dass die Zwölf dann erst abends dazukommen. Witzig wäre daran, dass beim letzten Abendmahl 14 Jünger plus Jesus anwesend wären und nicht nur 12, wie in den Gemälden. Ja, zwei, die sich noch um das Essen gekümmert haben und vielleicht inzwischen auch gegangen sind. Oder es sind halt zwei, die dann die anderen noch geholt haben. Ist auch nicht so wichtig, ja. Aber ja, man kann darüber drei Minuten reden.
Ja, dann haben wir jetzt auch wieder ein bisschen Zeit gefüllt und die Folge künstlich gestreckt. Ja. Fantastisch.
Merkt keiner.
So läuft das.
Ja.
Merkt keiner. Ja.
Und als sie bei Tisch waren und aßen so, also jetzt ist schon mitten im Essen, ne? Markus erzählt jetzt nicht hier einfach brav eins nach dem anderen, was beim Essen passiert. Das machen andere Evangelisten ein bisschen netter, ne?
So ein gutes Tischgespräch, wo der Flow dann so richtig geht und die Stimmung richtig geil angeschoben wird, da ist der Jesus richtig vorne dabei, ja? Und steckt sich so, weiß ich nicht, tunkt sich so sein Brot oder noch ein bisschen Lamm, ja, schön in die Soße, nimmt so ein bisschen und so, hey Jungs, übrigens, einer von euch, der wird mich hier verraten.
Das finde ich übrigens sehr geil, wenn wir das in die schriftliche Version vom Evangelium aufnehmen. Ich überlege noch, wie kriegt man dieses Nüm, Nüm, Nüm.
Nom, Nom, Nom.
Schriftlich, genau. Wahrscheinlich Nom, 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 genau.
Ja,
es wird auch ein bisschen Twitter, diese Ausgabe des Evangeliums. Okay, Jesus, Nom, Nom, Nom. Pass mal auf, ich habe euch was zu erzählen.
Ja.
Na gut, aber er sagt ja nicht nur, passt mal auf, sondern er sagt ja, wahrlich, ich sage euch, Armin Legohymin, wieder diese Betonung. Ja, das, was er eigentlich sagt, wenn er jetzt sagt, hier, pass auf, der Menschensohn muss sterben und so. Das ist ganz wichtig.
Ja. Das ist so ein bisschen wie, was für Gespräche beginnt man denn zu Weihnachten? Auch übrigens, ja, werte Mutter, werter Vater, werte Familie, hier meine Frau, wir lassen uns scheiden. Prost! Was ist das?
Oh ja.
Komplett das ist, die Stimmung ist, am Arsch.
Ich kann immer nur wieder die Serie Greenleaf zu diesem Thema am Tisch sitzen und scheiß Stimmung haben empfehlen. Erste Folge und letzte Folge. Super Szenen, wo Leute am Tisch sitzen. Und es gibt noch ungefähr in der Mitte von den beiden Staffeln auch noch so eine Szene, wo du am Tisch mitsitzt und nur denkst, scheiße ey, man muss hier weg. Das fühlt sich scheiße an, hier zu sein. Ungefähr so muss es sein, ne? Sitzen bei Tisch und essen. Nun ist es ja, das Passamal hat ja eine feste Liturgie, ne? Also es wird ja nicht einfach nur gegessen, sondern am Anfang fragt der Jüngste, hey, was bedeutet das hier alles, ne? Also es wird ein Becher hingestellt, aus dem getrunken wird. Es gibt eine Schale, in die man Sachen tunkt und es werden bittere Kräuter gegessen zur Erinnerung an die entbehrliche Zeit des Auszugs und so, ne? Wir haben ein Passamal, Auszug aus Ägypten, Exodus 12. 2. Mose 12, Entschuldigung, liebe landeskirchliche Hörerinnen und Hörer. Und in dieser ganzen Liturgie passiert es irgendwann, ja, als sie da sitzen und essen. Und da gehört es ja auch dazu, dass gern zwischendurch auch ganz normal gegessen wird. Wahrscheinlich ist das jetzt dieser Part. So, jetzt kommt nicht gerade irgendwie wieder so eine Unterbrechung oder sowas, sondern sie essen entspannt. Und vielleicht ist das tatsächlich so nom nom nom, gefräßiges Schweigen und dann kommt Jesus halt mit diesem Signalwort, ja? Amen. Ja, so.
Apropos, übrigens.
Nee, eben nicht. Nicht nur apropos, sondern so.
Ah, er nimmt quasi so einen Becher in die Hand und.
Kling, 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 kling. Genau. Den Becher, ja, er nimmt den Becher in die Hand, aus dem später alles trinken sollen. Genau. Klingelt damit. Und, oh, super. Super. Ich merke, unser Buch entwickelt sich immer weiter. So,
und sagt aber jetzt, geil ist auch, dann, genau, einer wird mich verraten.
Er sagt quasi: Alarm, Alarm.
So. Auch die Reaktion der Jünger ist wieder so wunderbar kreativ und man muss sich die auch mal wieder so bildlich vorstellen. Das wird ja hier beschrieben: Da wurden sie traurig und sagten zu ihm, einer nach dem anderen bin ich's. Da hast du also 12 Typen, die so an einem Tisch sitzen, also zu Tisch liegen und vielleicht im Kreis, ja. Und dann fragen die so im Uhrzeigersinn: Wie die Lemminge bin ich's? Und der nächste, Icke? Und der nächste, ich bin nicht? Und der nächste sagt, ja, sag mal, bin ich's denn? Ja? Und Jesus guckt die so ganz ruhig an, weil offensichtlich fragen alle 12 nacheinander weg, völlig skurril, ey. Ist ja nicht so, dass irgendwie die Leute sagen, ja, weiß nicht, oder Petrus aufspringt und sagt, ah, das ist Bullshit. Selbst Petrus ist sich ja da nicht so sicher. Sonst ist er ja immer so ein Großmaul. Vielleicht hat er auch gedacht, ah, wenn ich jetzt hier was sage, dann haut er mir wieder die Satan-Nummer um die Ohren.
Ja.
Ja, und das ist schon so skurril. Und dann ist die Antwort nicht leichter.
Wenn du dir vorstellst, dass sie halt da alle so auf einen Arm gestützt liegen, ja, weil das ja üblich ist und der Raum ist ja auch schön dekoriert mit Kissen und so. Da liegen sie da und dann sagt Jesus, einer von unter euch, der mit mir isst, also nochmal so richtig betont, ja, jeder, der isst, gehört zu dieser Gemeinschaft und könnte der Täter sein. Vielleicht stehen da noch die zwei, die das Passamal vorbereitet haben, ja, stehen da am Rand und alle wissen, die beiden sind's nicht. So. Und so in der Gruppe, krass, es soll einer von uns ihn verraten, also einer von seinen engsten Leuten, es könnte doch irgendjemand anderes tun, aber warum denn jetzt einer von uns?
Ja.
Gerade wenn noch zwei andere Leute im Raum sein sollten. Und dieses bin ich, Jesus liegt da auf einem Arm, die anderen auf einem Arm und jeder so, eigentlich müsste ich mich jetzt gerade hinsetzen, so, bin ich's?
Ja, also auch so wie so ein Kammerspiel, ne? So einer von euch ist der Mörder und dann geht's Licht aus und dann geht's wieder an und einer liegt da. Aber die liegen ja schon alle. Das ist schon seltsam.
Ja.
Aber der Jesus macht es ja sozusagen noch spannender. Ja,
ja, ja. Ja, aber wenn man sich wirklich vorstellt, dass einer nach dem anderen das fragt und alle haben denselben Text. Also entweder die Szene ist krass gestaltet, so,
Oder meinst du so, wie die Kamera so von einem zum nächsten fährt und man so ein vernarbtes Gesicht nach dem anderen sieht, wie so diese krassen, in diesen Western-Filmen, weißt du noch, aus den 60ern, wenn so die Kamera von so einer Gang von links nach rechts fährt und einer hässlicher als der andere ist und die alle unterschiedliche Dinge machen, der eine spuckt auf den Boden, ja, der nächste hat irgendwie einen Zahnstocher so in abgelutschenden Mund, der nächste dreht sich gerade eine Kippe, der andere zündet sich so an seinem 3-Tage-Bart so ein Streichholz an, ja, so stellt man sich das vor. Und die fragen bloß halt immer auf verschiedenste Weise bin ich's und sind aber auch alle vernarbt.
Und jetzt wissen sie alle, wenn man jetzt sagt, nee, macht keiner von uns, dann gibt's nur auf die Fresse. Und an diesem wunderschönen feierlichen Abend haben sie es tatsächlich hinbekommen, das nicht zu hinterfragen, sondern tatsächlich das anzunehmen, traurig zu werden und sich selber für fähig zu halten. Offensichtlich, ne? Also sie hätten ja auch sagen können, ich nicht. So.
Ja, immerhin verschluckt sich auch keiner vor Schreck. Also man könnte sie auch mal so sehen. Keiner wundert sich so richtig, ne? Ist irgendwie so ein, okay, alle, wie wir einstudiert haben. Ja. Das ist ja auch total spannend. Ja, man könnte jetzt nochmal so richtig überziehen, diesen Bogen, ja, und sagen, vielleicht haben sie sich schon mal darüber unterhalten.
Ja, vielleicht. Also
steil. Ich
weiß ja nie, wie ausführlich die Szene jetzt hier ist. Das ist ja ziemlich abbreviated, ja. Was hier noch alles diskutiert wird. Gut, aber Markus, willst du darstellen, dass einer nach dem anderen einfach nur ich bin ich fragte? So, und Jesus antwortet dann ja richtig erhellend. Einer von den 12, der mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht. Welche Schüssel denn eigentlich?
Also auch hier, ne, ist es ja wieder so ein bisschen anzunehmen, wie das halt in der Antike dann lief, dass halt Brot und Fleisch halt in Soßen getunkt wurde und nicht jetzt irgendwie, ne, da gab es halt nicht den Soßenspender, ja, der dann so von Tisch zu Tisch ging und dann wurde da Soße reingekippt aufs Essen, schön auf die Klöße drauf, sondern die Klöße wurden in die Soße getunkt. Als Ganze. Und im Wesentlichen sitzen die, es wird wahrscheinlich mehrere Schüsseln geben. Bei 12 Leuten wird jetzt keiner irgendwie, wird jetzt nicht der eine riesige Trog in der Mitte liegen, wo sie dann alle schön rüberlangen, sondern es werden wahrscheinlich viele kleine Schüsseln sein. Und wie man sich das vielleicht so vorstellen kann, ist so, würde ich jetzt mal behaupten, bei 12 Leuten, da wird es so 3 bis 4 Schüsseln geben mit Soße. Und da haust du dein Essen rein und tunkst es und machst ein bisschen juicy. Und dann isst du das. Das grenzt tatsächlich das Feld der Leute potenziell total gut ein. Bisschen bescheuert, ja, für die Leute, die jetzt neben Jesus sitzen, rücken die jetzt alle weg und warten, bis einer sitzen bleibt, so. So ein bisschen wie Stühle rücken. Nee, wie heißt das? Reise nach Jerusalem. So, wer schafft es noch wegzukommen, bis der letzte Stuhl belegt ist und wer muss neben Jesus sitzen? So kann man sich vorstellen. Also nicht zwingend mit den Stühlen und auch nicht zwingend mit dem Wegrücken, aber es grenzt es von 12 auf 4 ein, würde ich mal sagen.
Genau, es gibt verschiedene Spekulationen darüber, was genau die Schüssel ist. Ich meine, das ist, ich habe es jetzt gerade nicht mehr ganz präsent, aber dass es im Rahmen des Pessachmahls eben auch den Brauch gibt, einzutunken. Und zwar nicht nur irgendwie die Barbecue-Soßen, die in der Antike irgendwie üblich sind sozusagen, sondern eben halt rituell, ne? Man tunkt auch die Bitterkräuter in so eine süße Mischung und sowas, ne? Sodass man sich erinnert, wie das Leiden von Gott gelindert worden ist. Die, ne? Die bittere Erfahrung des Auszugs, des in der Wüstenwanderns und so weiter und so fort. Ich bin jetzt gerade kein Experte, von daher freue ich mich über entsprechende Kommentare dazu, beziehungsweise werde es selber auch nochmal nachlesen. Hinterher wird man ja meistens klüger. Vielleicht können wir das auch nochmal nachliefern. Das wird dann vielleicht, ja, sollten wir uns vielleicht markieren, dass wir das bei unserer Markus-Ausgabe irgendwie als Fußnote dran schreiben.
Ja, das wäre eigentlich total spannend, ne? Auch diese, die ganz, ganz schwierigen Themen tatsächlich nochmal hervorzuheben.
Ja, genau. Okay. Ja. Also, in die Schüssel taucht irgendwie jeder. Ja, also es muss auch irgendwie eine Schüssel für alle sein, offensichtlich. So, und er betont nochmal einer von den 12. Also man kann jetzt eine ganze Menge darüber spekulieren, ob jetzt halt noch 2 Leute im Raum sind und er deswegen immer von den 12 redet. Oder ob es eben auch wichtig ist, gerade im Kontext von Markus zu betonen, dass es einer von den 12 ist. Es ist nicht irgendjemand, der Jesus verrät, sondern einer von seinem engsten Kreis. Einer von denen, die eigentlich sozusagen als Abgesandte oder als Stellvertreter des Volkes Israel gelten, weil sie eben nach den 12 Stämmen Israel sozusagen die Zahl gewählt worden ist. So, also einer von denen, die zu dem festen Kreis von Jesus gehören, einer seiner besten Freunde sozusagen, ist es, der ihn verraten wird.
Ja, das kann man natürlich sagen, wenn er einfach, wenn wir davon ausgehen, dass das jetzt hier mit den, der ein bisschen in die Schüssel taucht, quasi einfach nur nochmal eine Festigung dieser Aussage ist, ne? So quasi einer von euch, der jetzt wirklich, also mit mir hier am Tisch sitzt. So, ne? Meinst du sowas? Eher so dieses, es ist jetzt auch nicht der Typ da draußen, genau. Es ist auch nicht der, der rauchen gegangen ist, sondern ihr.
Ja, es ist einer von den engsten Leuten und es ist auch einer, der in die Schüssel taucht, also ne, dieses Moment von Gemeinschaft, alle tun dasselbe, alle sind darin vereint, sie erinnern sich alle zusammen an den Auszug aus Ägypten, sie erinnern sich alle zusammen an Gottes befreiende Rettungstat und es ist einer, der dazugehört, ja, aus dem eigenen Volk, der das vollzieht. Am Ende. Also es wird sehr die Gemeinschaft betont. Wenn wir das jetzt schon mal als erste Anfrage an uns wenden wollen, ja, dann wäre das, ne, hier ist nicht irgendein Pharisäer oder irgendein Hohepriester oder, ne, die haben alle so ihre Beteiligung an der ganzen Sache, aber keiner von denen ist es, der jetzt Jesus verrät, sondern es ist halt einer, der zu seinem Team gehört. Und wenn wir uns die Frage stellen, was für uns sozusagen die Leute sind, auf die wir gucken, auf die wir kritisch gucken, dann sollte der erste Blick auf uns selber gehen, ne? Weil man hier gerade dran sehen kann, selbst in Jesu eigenem Umfeld fühlen sich Leute am richtigen Platz und sind am Ende die ganze Nummer nicht wirklich verstanden haben und alles zu Fall bringen.
So, ja, voll. Also es ist ja auch, es unterstützt ja tatsächlich nochmal, was wir auch schon mal sagten, dass ich davon nicht überzeugt bin, dass Judas per se der Böse ist.
Da kommen wir im nächsten Vers nochmal hin.
Ja, da kommen wir nochmal hin, ja.
Aber die Frage ist, mit wem sympathisierst du hier, ne?
Genau. Und auch so ein bisschen, du musst halt immer davon ausgehen, dass irgendwie so ein Team einfach auch nicht so harmonisch ist, wie man es vielleicht auch annimmt. Hm. Also ich finde das persönlich ganz interessant, weil das mir als immer wenn ich Teams leite in meinem Leben, das ja immer wieder in verschiedensten Formen passiert, man entwickelt den Eindruck oder man hat den Eindruck doch sehr schnell, wenn es halt harmonisch abläuft, dass man das Team hinter sich hat.
Ja.
Und wird da relativ blind dafür, dass eigentlich es auch trotzdem Dinge gibt, oder gerade weil du so ein guter Leiter bist, die dazu führen, dass Leute in irgendeiner Form unzufrieden sind oder eben auch, sagen wir mal, das Potenzial, was sie in dir sehen, herauskitzeln wollen.
Ja.
Indem sie dich provozieren.
Ja, und aussteigen oder Sachen nicht kommunizieren, das ist ja eigentlich das Problem, an dem immer alles scheitert, ist Kommunikation. Es wird eine Unzufriedenheit nicht ausgedrückt und schon ist das wie ein Stein im Getriebe.
Ja, so, Kommunikation ist alles. Ja? Ja. Das ist eine der Dogmen, die man sich als Leiter immer wieder, also kannst du ja eigentlich auf die Hand tätowieren.
Ja, aber
Kommunikation ist alles.
Du kannst aber nicht so viel, Jesus ist alles. Du kannst aber nicht so viel häufig machen, ja, weil du kannst es halt immer wieder betonen. Ich mache das ja zum Beispiel auch, wenn ich Gruppen leite, also gerade wenn wir 2 Wochen in Schweden zusammen verbringen, dann ist es so, da kommen unterschiedliche Leute zueinander und manchmal sind auch neue Leute dabei und man arbeitet sehr intensiv, man lebt zusammen, 2 Wochen in einer Gemeinschaft, in einem Outdoor-Camp und das ist halt sehr intensiv dadurch, dass man sich jeden Tag sieht, ja, und zusammenarbeiten muss und wenn man mit 30 Leuten für 80, 90 Leute arbeitet, dann muss man sich aufeinander verlassen können. Und als Leiter betone ich jedes Mal, Leute, es ist einfach normal, dass es Konflikte gibt, dass man sich mal streitet, dass man Sachen doof findet, dass andere machen, dass einem irgendwann der Charakter eines anderen mal auf die Nerven geht, ja, weil jemand immer doofe Sprüche macht oder jemand immer nie auf seine doofen Sprüche positiv reagiert oder so, ne? Solche typischen Dinge.
Ja.
So. Und dann ermuntert er jedes Mal, Leute, klärt sowas, sprecht es an, es ist zu wichtig, dass es Team funktioniert, als dass wir solche Sachen einfach so hoffen könnten, dass es dann irgendwie in 2 Tagen vorbei ist oder dass das Lager endlich durch ist. Das tut uns nicht gut in der Atmosphäre. Und wenn ihr das nicht direkt klären wollt, dann sprecht mich an oder jemand anderen, den ihr vertraut, aber klärt es einfach. Macht irgendwas. Das kannst du 1000-mal sagen. Das funktioniert auch häufig sehr gut, aber es gibt immer wieder halt Situationen, in denen du halt merkst, das hätte man durch Kommunikation lösen können, verhindern können, besser machen können. So. Und das merkst du natürlich bei solchen Sachen häufig am Ende, ja, weil nach 2 Wochen dann irgendwann alle nach Hause fahren und dann jemand mal sagt, oh, das fand ich ja wirklich scheiße, das und das. So, und dann denkst du dir, ja toll, dass es jetzt rauskommt. Wenn du jetzt aber so intensiv wie Jesus mit seinen Leuten 3 Jahre unterwegs bist, dann gibt's irgendwie diesen Zeitpunkt nicht, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Verrat tatsächlich eintritt. Und Jesus macht ja das, er sieht dass es diese Situation gibt und er spricht sie aus, aber er lässt die Jünger nicht sofort vom Haken. Ja? Und daran, dass jeder fragt, bin ich's, und er dann nochmal wiederholt und ohne zu erklären, wer es ist, dass es einer von den Zwölfen ist, das führt dazu, dass alle anfangen, über sich selber mal nachzudenken und zu realisieren, welche Rolle spiele ich denn hier. Und ich überlege, was denken die Jungs wohl? Also was denkt zum Beispiel Petrus, der immer nach vorne geprescht ist und mal so seine Meinung vertreten hat? Denkt er gerade auch, scheiße, das könnte ich sein? Ja, ich meine, er macht ja später selber noch seine Sache, indem er Jesus verleugnet. Er ist offensichtlich selber auch verunsichert, wie du vorhin schon sagtest. Und was denkt er jetzt? Denkt er an Momente, in denen er halt mit Andreas gesprochen hat und gesagt hat, na also hier geht das geht ja gar nicht voran und so. Ne? Jeder denkt ja an seine eigenen, ja, man kann es im besten Sinne sagen, Sünden. Ja? An die Momente, in denen er sich nicht hinter Jesus gestellt hat, sondern von ihm abgewichen ist. Und jetzt denkt jeder so ein bisschen, Mist. Also es könnte durchaus sein, dass ich dazu beitrage.
Das ist total spannend, weil wir quasi die Evangelien sind in einer Retrospektive geschrieben. Die sind ja nicht geschrieben worden simultan so zu Jesus Wirken, sondern viele Jahre später. Ja, müssen wir nochmal sagen. Und wir sehen ja dadurch nur die Perspektive, was halt Judas gemacht hat. Und wir haben irgendwie diesen kontrastreichen Teil, der dann im Abendmahl passiert und der irgendwie so eine Szene aufmacht. Aber du hast recht, vielleicht sehen wir einfach nicht, was die anderen im Hintergrund tun oder getan haben, weil es einfach in der Geschichte verschwindet. Quasi in diesen Wust aus Martha und Leid verschwindet. Und also nicht die Frau. Das ist so interessant, weil man natürlich auch sagen kann, irgendwie fühlen die sich alle überführt. Ja. Und es deckt sich ja total mit der Aussage, dass Jesus ja auch gerne mal sagt, eigentlich sind halt alle Sünder. Und die Zwölf sind ja davon auch nicht ausgenommen. Und das wird ja auch quasi in der nächsten Zeit jetzt auch immer wieder beschrieben, so dass diese Unzulänglichkeit der Jünger, die es eben gibt. Und da deckt sich das nochmal mit dem, was du und ich halt erschlossen haben in der Judas-Folge. Judas jetzt speziell als das prototypische Böse zu identifizieren, wird ihm nicht gerecht und wird auch niemandem gerecht und auch nicht Jesus, weil man damit auch Jesus attestiert und Gott, dass das echt unbarmherzige Ärsche sind. Das sind sie nicht, ja, sondern das ist ein großes Ganzes. Und eigentlich ist es total spannend, wenn Jesus eigentlich sagt, ja, es ist halt einer von euch. Und quasi vielleicht man sich auch so vorstellen kann, jetzt haben die alle gesagt, bin ich's. Und dann werfen die sich gegenseitig Blicke zu und dann fangen die schon so ein bisschen an, mit den Köpfen zu schütteln und sich zu denken und auch vielleicht so ein bisschen abzuchecken, ey, der labert doch scheiße. Vielleicht hat Jesus einfach ein bisschen zu viel Wein getrunken heute Abend und will uns auch gerade nur dissen und herausfordern, ja. Weiß man ja nicht, ja. Oder ein Scherz, den haben wir jetzt hier alle missverstanden. Und der nochmal betont, nein, das ist kein Scherz. Es hat eine richtige Keule.
Römer 3, 23, muss ich nur kurz sagen, ja, also Paulus sagt, ne, sie sind allesamt Sünder und am Mangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten. Manche Dinge, die wir bei Jesus finden, die finden sich auch nochmal in ganz ausführlicher Weise bei Paulus. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass er für unser Glaubensverständnis so grundlegend geworden ist. Ne, weil sich die Evangelien zusammen mit Paulus, der ja schon früher schreibt, bevor die ersten Evangelien, zumindest nach heutigen Ansichten in der Forscherwelt, verfasst worden sind, der bringt eben schon wichtige Punkte, die sich in vielen auch mit dem decken, was Jesus sagt, aber an einigen auch darüber hinausgehen und das, was Jesus sagt, noch deutlicher machen. Okay, das war nur so ein kleines Aside, weil du so schön gerade Römer 3,23 zitiert hast. genau, also jeder denkt irgendwie daran, dass er auch schuld sein könnte. Na, passt zu dem Gedanken, den wir auch hatten, ja, Judas vielleicht eher sozusagen als der Prototyp für alle. Ja, nicht das Prototyp.
Der Prototyp-Apostel.
Sondern einer wie alle anderen. Genau. Aber jetzt kommt der Vers, der dir Bauchschmerzen machen muss, denn es heißt dann ja, der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht. Das ist das göttliche Day, das muss aus Markus 8 und an vielen anderen Stellen, ja. Er muss hingehen. Er muss sterben, ja, über den Jordan gehen sozusagen, wenn man es in unsere Sprache packen will. Da wieder notieren hier. Wie von ihm geschrieben steht, also Ankündigung auf Basis des Alten Testaments. So, besonders die Psalmen stehen im Hintergrund. Aber nur weil das so von Gott festgelegt ist, dass es passieren muss, und das ist auch eine Sache, die in unseren Kommentaren in der letzten Zeit immer wieder eine Rolle spielten, ne? Also gerade bei der Judas-Folge. Nur weil das so ist, dass es so sein muss, heißt es aber nicht, dass Judas unschuldig ist. Ja? Denn da steht, weh aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Also Wehklagen, auch das haben wir schon mal gehabt, deswegen nur kurz, heißt eigentlich, dass man über etwas schon klagt, von dem man weiß, dass es passieren wird. Also das ist quasi wie jetzt schon weinen, weil man weiß, dass morgen jemand stirbt. Ja, so. Und nicht eine Drohung, wie man das jetzt irgendwie übers Mittelalter bis heute irgendwie versteht, sondern Jesus klagt schon darüber, über diesen Menschen, der den Menschensohn verraten wird, der ihn verraten wird.
Ja, ich kann es mir nur auf eine Weise erklären. Und das ist tatsächlich ganz subjektiv und das ist nichts besonders Theologisches und so. Da habe ich auch keine bessere Erklärung für, außer ich wünsche mir, dass das so ist. Natürlich macht das Jesus echt traurig und vielleicht auch total fertig so. Ne? Irgendwie, ey, du hast 3 Jahre in diese Leute investiert und so viel mit denen erlebt und das sind echt Freunde von dir. Und jetzt ist da halt einer, der bringt dich um. Wir wissen ja auch nicht, wann oder lässt dich umbringen. Wir wissen ja auch nicht, wann Jesus diese Information bekommen hat. Wir wissen, dass ja Jesus nicht alles weiß. Ja?
Piep, piep.
Ja? Jesus, aber wir wissen ja, Jesus weiß nicht alles. Ne? Das haben wir ja schon mal beschrieben. Jesus weiß zum Beispiel nicht, wann das Ende der Zeit ist und so. Jesus erfährt Dinge teilweise auch erst zur Zeit. So. Und ich stelle mir das jetzt so vor, ey, irgendwie hat er diese Erkenntnis aus, entweder weil er einfach ein krass cleverer Typ ist und mit einem IQ von 340 durch die Gegend läuft oder weil Gott ihm das eingeredet hat oder er irgendwie vielleicht doch was mitbekommen hat. Aber ich glaube, er ist einfach als Mensch furchtbar, furchtbar traurig und enttäuscht und sagt das, weil das eine emotionale Aussage ist. Weil ehrlich gesagt, auch da sagt das erstmal nichts darüber aus, wie er diesen Menschen findet. Er sagt nur, was es für Konsequenzen hat, emotional vielleicht oder vielleicht auch tatsächlich, aber er sagt jetzt zwar nicht, ich hasse den Typen, der das macht. Ja, er ist einfach nur, er sagt einfach nur, das ist einfach die Riesenvollscheiße und vielleicht sagt er auch, der Typ ist ein krasser Pechvogel, der das macht. Alles bitter. Ich kann mir das tatsächlich nicht anders erklären, weil wenn man das jetzt mit der klassischen Auslegung oder vielleicht klassisch sagt, wie John MacArthur, der dann da sagt, ja hier, der ist in der Hölle und alles wird schrecklich und er muss dafür leiden und so, dann denke ich mir so, Mann, das korreliert überhaupt nicht ein bisschen mit irgendwas von dem, was wir in den letzten Monaten über Jesus gelesen haben, ja, sondern es steht in einer ganz krassen Diskrepanz. Und wenn man also sagt, Theologie muss irgendwie in sich konsistent funktionieren, wenn wir das einfach so wollen, dann komme ich zu dem Punkt, dass ich sage, ja, er ist verletzt, er ist beleidigt, er ist traurig, wütend und zornig, aber er sagt nicht, dass er diesenjenigen hasst. Das sagt er einfach nicht. So. Er sagt nur, derjenige ist halt hart am Arsch.
Also zu sagen, es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Also wenn er jemanden direkt so anreden würde, also das ist, ja, der Versuch es zu übersetzen, ja, ist so, als ob er jemanden als Missgeburt bezeichnet. Das Interessante ist, er spricht Judas nicht direkt an. Ja, weiß er es nicht, könnte man hier sagen. In anderen Evangelien weiß er das, so. Ne, was du tun
ja,
musst,
stimmt, tust ja bald, Dialog,
sagt oder? Er bei, ist das Matthäus oder Lukas?
Habe ich letzte Woche sogar vorgelesen, das war Lukas.
So.
Nee, es war Matthäus.
Genau. Ja, richtig, alles richtig. So, ist auch nicht so relevant für diese Frage. So, und er könnte sich natürlich jetzt direkt an Judas wenden und sagen, Junge, deine Geburt war vergeblich. Also was für eine krasse Aussage das ist, ja, wenn man über jemanden sowas sagt. Und wenn es jetzt auch noch der liebe Herr Jesus ist, ne? Also wie anstrengend ist er denn oder wie schlimm ist er denn, haben wir immer wieder gesagt. Und jetzt ist es noch krasser, dass er quasi sagt, alles, was dieser Mensch getan hat und erlebt hat in seinem Leben, ist es nicht wert, gelebt worden zu sein, wenn es dieser Mensch ist, der mich verrät. So, also das ist...
Das sagt man einfach nicht.
Eine Erklärung...
Das ist einfach scheiße.
Nee, genau. Die Aussage
ist scheiße.
Und das ist... Ja gut, es kann natürlich emotional in Trauer sein. Da bietet uns Markus keinen Anhaltspunkt für. Deswegen können wir es sagen oder auch nicht sagen. So. Er geht ja auch so nonchalant darüber hinweg. Nächste Woche geht es dann weiter mit, als sie aßen, nahmen wir das Brot. Ja, okay. Und am Schluss gehen sie jetzt raus und singen, ne, nach dem Lobgesang gehen sie raus. Ja. So, fertig. Gehen ein bisschen spazieren. Natürlich muss man das ein bisschen, finde ich, schon mit dieser Emotion mit einhergehen lassen und betrachten, weil Jesus ja auch dann später versucht, wach zu bleiben über Nacht und betet und seine Jünger pennen immer wieder ein und der ist krass fertig und betet zu Gott und sagt, hey krass, kann das nicht irgendwie an mir vorübergehen? Also wenn er da schon so emotional ist, kann das sein. Andererseits betont er hier so das, was dem Menschen nun passiert, das, was von ihm geschrieben steht. Ne? Er benutzt wieder diesen Hoheitstitel, weil der eben zeigt, dass es um diese Tradition auch geht, ne? die schon das vorankündigt. So, wie von ihm geschrieben steht, obwohl das so passieren muss, ist der ihn verrät, nicht unschuldig, nicht ohne Schuld. So. Also es bleibt dabei, dass das Handeln von Judas einerseits geschehen muss, gehört zu Gottes Plan, wenn man den Begriff verwenden will, ja. Und gleichzeitig ist Judas voll dafür verantwortlich. So, und das ist so diese Herausforderung, das zusammenzudenken, die aber auch positiv gewendet gilt, ne? Also, wenn ich etwas in Gottes Willen tue, dann auch als der ich bin. Ich stimme mit Gottes Willen überein, Halleluja, ich kann mich freuen. Und es ist Gottes Wille, dass ich es tue, was auch immer es sein mag. Aber ich bin auch dafür verantwortlich, das getan zu haben.
Der Zweck heiligt nicht die Mittel, sozusagen. Ändert nichts daran, dass es Verbrechen ist. So, ne? Also auch aus ganz irdischer Perspektive, das ist halt Verrat, Punkt, ja. Und geht gar nicht klar. Und so werden es auch die anderen Apostel, Jünger, auch erstmal eine ganze Weile sehen. Wenn nicht sogar, und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, für immer. Also das kann ich mir wirklich richtig gut vorstellen, dass die Jungs Judas auch für immer irgendwie dafür Kacke fanden, bis sie auch starben. So. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil es ist natürlich eine persönliche Sache. Und das für mich ist das so, dass das, was wir hier in der Schrift lesen, ist gefärbt davon, dass man irgendwie sagt, es musste passieren, aber wir finden Judas dafür echt nicht cool. Und heute kann ich halt mit
die ganzen Weichmacher in deiner Sprache gerade. Die fanden ihn kacke, echt nicht cool.
Und heute, 2000 Jahre später, kann ich natürlich darauf schauen und habe keine unmittelbare Beziehung zu Jesus so gehabt wie die, ja. Und ich habe untereinander nie die Beziehung mit den Leuten gehabt und so. Und auch nicht das erlebt, was sie erlebt haben, sondern ich lese nur einen Bericht darüber. Ich kann in meinem Glauben Gott wahrnehmen und Jesus irgendwie treffen, begegnen. Aber es ist natürlich nie so tief. Das sage ich auch deswegen, weil ich weiß, wie es ist, wenn mir jemand von einer krassen Geschichte erzählt und wie es aber ganz anders ist, wenn ich sie selbst erlebe. Und so ist das, ja. Mhm. Und ich glaube, da wird auch wahrscheinlich irgendwie auf diese Weise der biblische Text gefärbt sein. Und da möchte ich eben immer wieder mal dafür eine Lanze brechen, zu sagen, dieser Text ist von Menschen geschrieben, die etwas empfunden haben. Und es bedeutet auch, dass man über diese Empfindung auch hinwegschauen muss, um Text zu verstehen.
Ja, also ich will das jetzt nicht ganz ausschlagen, aber die Frage ist, also kannst das sehr weit ziehen, ne? Das könntest du theoretisch ja bei jeder Stelle machen, sozusagen, ne? Das war halt Markus Sache, das wollte er halt irgendwie jetzt reinbringen und so. Ne? Also da kannst du sehr weit gehen und den Text sehr weit als Produkt des Autors betrachten oder der Tradition oder Redaktion, die das bearbeitet hat. Da wäre ich vorsichtig und insofern konservativ, den Text bewahrend, ja, weil es halt ein mächtiges Tool ist, um ganz viel auch auszuhebeln an grundlegenden Aussagen. Da ist die Frage, wie weit traut man dem über den Weg, was da steht, und inwieweit hat man sich an den ganzen möglichen Verständnissen auch abgearbeitet, bevor man den Weg geht, dass man das auf die Emotionen der Beteiligten und den Autor schiebt.
Naja, aber dann, Lukas, guck mal, dann müssen wir ja wieder an die Stelle kommen. Ne? Wir lesen, du und ich, wir lesen in den Kommentaren zu unserem Podcast immer wieder mal, dass Leute sagen, ey, wieso sagten die an einer Stelle das und dann an der Stelle das? Und dann sage ich ja immer so salopp, ja, ist bei Jesus ja auch total kompliziert. Aber das, die Kritik ist ja so richtig, ja? Also ich finde, wenn die Leute uns kritisieren dafür, dass wir irgendwie mit Aussagen undurchsichtig werden, dann muss man das auch mal konsequent sagen. Dann muss man einfach sagen, okay, wir haben vor 2 Wochen gesagt, das mit Judas, das geht schon klar. Zumindest ich habe das gesagt. Und wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, ah ja, Judas ist am Arsch, ja, dann ist die, kann ich die Folge Judas-Folge löschen, ja, weil die, ja, weil die ja Bullshit ist dann so.
Ja, ja, das ist auch richtig. Ich, also, wobei ich finde, dass man gerade in der Auslegung der Bibel auch mit Ambivalenzen leben muss. Also auch mit radikal widersprüchlichen Aussagen, ja, die man immer mit, in gewisser Weise miteinander vermitteln kann, ins Verhältnis setzen kann, wo womöglich am Ende beide richtig sind. Ja, und hier sind 2 Sachen richtig. Und zwar einerseits, dass das, was Judas tut, Gottes Willen entspricht. Ja, das ist der fromme Wunsch, geht in Erfüllung. Ja, du betest, Herr, lass mich tun, was du willst. Ja, und am Ende bringst du Jesus um. Mist. So. Ja, und dass er andererseits für das büßen muss, was er getan hat. Also, weißt du, so, das ist doch eine unglaubliche Ambivalenz, die ja auftaucht. Zum einen frage ich mich, was Judas in dem Moment denkt, wenn er das hört. Ja, er weiß ja, dass er es ist. Oder weiß er es auch nicht? Fragt ihr vielleicht sogar ehrlich, bin ich's? Und hat sich noch gar nicht so bewusst gemacht, was passiert, wenn er wieder zu den Hohepriestern geht? Oder hält er einfach die Lippen steif und sagt, das bin ich's einfach so und zieht die Nummer durch und lässt es an sich abprallen, ja, weil er weiß, er hat sich ja schon entschieden und jetzt kann Jesus drohen, wie er will. Ganz offensichtlich checkt Judas ja auch erst im Nachhinein, was er wirklich getan hat. Ja, also, und wie begegnet ihm Jesus jetzt hier? Wenn du sagst, dass Judas so der Prototyp ist sozusagen des Sünders und jeder, der sündigt, also alle Menschen, sich in ihm wiederfinden können. Ja, also nicht das ultimativ Böse ist, sondern sozusagen nur insofern, als wir das alle sind. Ja. dann taucht Jesus hier als Richter auf. Ja, also er richtet Judas in dem Sinne, indem er sagt, das, was er tut, ist so schlimm, dass es besser wäre, wenn er nicht geboren wäre. Wenn das aus dem Mund des Botschafters Gottes auf der Erde oder sogar Gottes selber kommt, dann ist das sozusagen wie eine Klage darüber, Mist, ich hab dich geschaffen. So, also, weißt du, das ist quasi wie 1. Mose 9. Die Vernichtung der Erde, die Sintflut, ist dieser Satz. Es wäre besser gewesen, ich hätte euch nicht gemacht. Denn das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Ja, so heißt es in der Noah-Erzählung. Und am Ende von Noah kommt Gott zu dem Punkt, dass er immer noch sieht, dass das Menschenherz böse von Jugend auf ist. Sogar Noah, der beste Typ auf der Erde, macht als erste Handlung quasi auf der trockenen Erde wieder, dass er sich volllaufen lässt mit Alkohol und nackt im Wald liegt, ja? So.
Vielen, ja.
Also, ne, auch nicht wieder so der moralisch Vorbildliche. So, und Gott bleibt dabei, das Trachten des, oder das menschliche Herz ist böse von Jugend auf, so, und sagt, aber ich will es nie wieder vernichten und lässt den Regenbogen als Zeichen für seine Gnade über der Welt stehen. So, und jetzt ist hier ein Mensch, zu dem Jesus sagt, der Sohn Gottes, es wäre besser, wenn er nie geboren wäre. Denn sein Herz ist böse von Jugend auf. So, also hier spricht der Richter. Und wenn man den Bogen nehmen will, und ich halte den für angebracht, den wir genommen haben in der Judas-Folge von vor 2 Wochen, dann ist es genau an dieser Stelle. Ja, jeder Mensch ist verantwortlich für das, was er tut. Gottes Plan hin oder her. Gottes Denken und Handeln und Walten in dieser Welt hin oder her. Wir können nie genau erkennen, was Gott tut und was der Mensch tut. Judas hat sicherlich sich auch nicht gedacht, ich erfülle jetzt Gottes Willen und bringe Jesus um. So. Also diesen ersten Halbsatz wird er gar nicht verstanden haben. Der Mensch ist vollkommen verantwortlich und er ist gerade deswegen, weil er so frei handeln kann, weil er so verantwortlich handeln kann, besser gesagt. Ja. Deswegen ist er schon gerichtet. Also wird er verurteilt von Gott. Und Jesus taucht auf im Neuen Testament als, und auch schon vom Alten her im Vorverständnis, als der Richter und als der Erlöser. Hier spricht er eindeutig als Richter, der das Leben von Judas quasi für beendet erklärt. Und wir müssen uns aber nicht an diesem Jesus orientieren, an Jesus in dieser Funktion des Richters, sondern in der von Jesus als des Erlösers. Und deswegen endet das Markus-Evangelium nicht mit Markus 14, 21, sondern mit Markus 16 und meinetwegen auch Vers 8, wenn man den Textfunden traut. Ja, mit dem Auferstandenen, vor dem die Leute erstmal Angst haben. So, aber doofes Ende eigentlich. Aber was ich damit sagen will, ist, Jesus, der Erlöser, der durch den Tod hindurchgeht und dadurch Leuten wie Judas das Leben schenkt, das sie nicht verdient haben, das ist der, an dem wir uns orientieren sollen. Nächster Vers. Nächste Woche geht es da weiter, wo das größte Fest der Christenheit anfängt. Also nicht das Osterfest, das meine ich jetzt nicht, sondern das, was regelmäßig gefeiert wird, das Abendmahl. Ja, das nämlich zur Vergebung der Sünden für alle Menschen geschieht. So. Also Jesus bringt den Richterspruch und als nächstes setzt er das ein, was jedem Menschen die Gewissheit gibt, dass er von Gott komplett angenommen ist, egal wie böse er ist.
Na gut, dann können wir die Folge direkt nächste Woche überspringen. Ja, hast du jetzt schon alles erklärt. Toll.
Nein, es gibt da noch so ein paar technische
eine Details Facette
und interessante. Genau. Aber es ist quasi, es finde ich ganz interessant jetzt mit der Noah-Geschichte, woher das jetzt kam, weiß ich auch nicht, aber das durch ist quasi Vers 21 ist quasi vor der Sintflut und Vers 22 ist der Regenbogen.
Ja, ist geil. ist geil.
Halleluja,
ja.
Halleluja. Na gut, Halleluja, dann können wir jetzt quasi die Sintflut schicken, beziehungsweise wie wir es heutzutage nennen.
Das Ende.
Liebe Offenbarkasthörer, jetzt haben wir euch schon alle so wässrig gemacht. Ihr seid da alle so heiß drauf gewesen, aber währenddessen das Ende durchspielte, ihr müsst euch vorstellen, Zeitraum, Zeitkontinuen, so, die gehen lange, ja. Da hatten wir eine lange Diskussion, Lukas und ich, und der meinte, ich habe hier so viel von Sünde und Vergebung gesprochen und wir können ja nicht in der Lüge leben. Unsere angekündigte Markus-Ausgabe.
April! Oh Gott. Ich habe noch nie einen April-Scherz im Podcast gemacht. Das letzte Mal haben wir ja behauptet, dass wir uns umbenennen in Offen Bultmann, was nur Theologen verstanden haben.
Ja.
Und das aber nur in Social-Media-Kanälen. Aber heute erscheinen wir tatsächlich am 1. April. Sorry, Leute, da konnten wir das nicht lassen.
Aber die Wahrheit muss ja ans Licht. Ja. Genau. Wir haben nie an einer Bibel gearbeitet. Vielleicht sind jetzt auch viele Leute erleichtert.
Ja, noch nie, scheiße. Jetzt bringen die noch... Offenbartcast, die Markus-Bibelausgabe. Offenbartcast, der Spielebauernhof mit den bärtigen Bauern Simon und Lukas. Offenbartcast, die, also ne, Merchandise und so.
Ja.
Okay, ich muss aufpassen, dass ich nicht gleich wieder die nächste April-April-Lüge präsentiere.
Jetzt fühle ich mich auch gleich viel besser, Lukas.
Ja. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir viele Leute reingelegt haben, aber ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie lange ihr das schon gecheckt habt und dass es ja alles überhaupt kein Ding war. Oder vielleicht auch zugeben, dass ihr euch kurz erwischt habt und ihr euch vielleicht gefreut oder geängstigt habt.
Wenn ihr spontan Tränen auf den Wangen habt, dann postet die doch auf Twitter. sehen wir das und
wie viele Bäume, gerade gerettet wurden durch diese Ankündigung. Die unnütz verbraten wurden für diese Bibelausgabe.
Ja, also ich meine, sagen wir mal, wenn da ganz viele Menschen draußen wollen, dass wir eine Bibel schreiben, dann kommentiert das mal.
Genau, das ist genau das. Arbeitet Gott, ja, mit Berufung und so. Da sagt jemand, wenn genug Leute sich melden, dann mache ich das. Genau wie bei Jeremia und Jesaja und so. Das ist einfach stark geworden. Okay, aber es bleibt dabei, am 25.04. erscheint Digital Mystery das erste Mal. Da ist wirklich keine Lüge dran zu finden. Ja, ohne falsch.
It's
und
true.
Rein wie Tauben true. Und Schlangen. Und so.
Ja.
Schlau. Tja, so, Leute, jetzt. Ich glaube, wir haben ungefähr, in dieser Folge haben wir ungefähr alles gesagt, was man sagen kann. So, einfach. Ja. Und deswegen
bleibt bärtig.